von Lenin Tweek vorgelesen wurde, da hat für mich die Geschichte irgendwie ein vorzeitiges Ende gehabt. So eine Unterbrechung. Das war, wo Lenny zu Tweek sagte, als er gestolpert war, keine Zeit für eine Unterhaltung. Da dachte ich, aha, jetzt fühlst du dich angesprochen. Wir sind ja in einer Urlaubszeit und weil ihr alle hier seid und nicht im Urlaub, streichen wir Urlaub und dann bleibt Zeit übrig. Wir haben Zeit. Coole Rechnung, ne? Sagt die Bibel etwas über Urlaub? Habt ihr das Wort da schon gefunden? Also ich habe es ja jetzt nicht nochmal durchgelesen, aber ich bin mir sicher, Urlaub kommt nicht drinne vor. Dann habe ich noch nach Ferien gesucht, kam auch nicht drinne vor. Und dann dachte ich, suche ich halt nach Chillen. Na? Die Kraft der Jugend braucht der Herr, also irgendwo muss es da was geben. Ja, habe ich leider auch nicht gefunden, aber ich habe was anderes gefunden. Die Sehnsucht nach Erholung, die gab es nämlich schon immer. Gibt es auch verschiedene Begriffe dafür. Noch viel wichtiger, was ich gefunden habe, ist der Sinn von Erholung. Bin dann mal ein bisschen eingestiegen, so die Wortbedeutung Urlaub. Wo kommt das her? Wer hat das erfunden? Wer benutzt da diesen nicht biblischen Begriff? Ja, dann bin ich drauf gestoßen. Erst im Mittelalter taucht das zum ersten Mal auf und damals gab es einen Ur. Das war ein Mensch, der viel Land hatte und der hatte viele Knechte und Mägde. Und wenn, da gab es sowas nicht wie eine Freizeit oder einen Sonntag, so wo man dann einfach frei hatte oder sogar noch den Samstag, das gab es nicht. Da wurde durchgearbeitet. Und wenn mal einer zum Beispiel einen Todesfall in der Familie hatte oder er wollte heiraten oder irgendein besonderes Ereignis war da, wofür man Zeit braucht, dann ist dieser Knecht oder die Magd zu dem Ur gegangen und hat ihm um Erlaubnis gebeten. Und daraus ist das Wort Urlaub entstanden. Eine Erlaubnis, die andauernde Tätigkeit einmal kurz zu unterbrechen, damit man eine andere Verantwortung wahrnehmen kann. Diente also nicht der Erholung. Spontane, außergewöhnliche Entfernung von der Arbeit. Begriffe wie Ferientage oder Erholungszeiten, die werden erst Ende des 18. Jahrhunderts geprägt. Ist interessant auch wodurch. Und zwar sind ab dem Ende des 18. Jahrhunderts bis irgendwann mal im 19. Jahrhundert, Mitte des 19. Jahrhunderts, sind die ganzen Kurorte entstanden. Aber nicht, um den Menschen zu helfen oder ihnen tolles, heilendes Wasser zur Verfügung zu stellen, damit es ihnen besser geht. Nein, die Menschen waren damals auch schon gemein. Und die waren auch schon geldgierig. Es war eine Geschäftsidee. Jemand hatte die Geschäftsidee, ich habe nicht so viel Geld, da gibt es die Adligen, die haben ganz viel Geld. Also biete ich denen jetzt etwas an, was für sie so verlockend ist, dass sie mir ihr Geld geben. So ist das entstanden. Ferientage und Erholungszeiten für Leute, die das scheinbar überhaupt nicht brauchen, weil das war nicht die arbeitende Bevölkerung. Das waren die, die sich auf dem Rücken der anderen bereits ausgeruht haben. Aber die hatten die Kohle, die sie auf dem Rücken der anderen verdient haben. Und die wollte ihnen auf sehr listige Art und Weise die Bevölkerung auch wieder irgendwie entziehen. So ist das entstanden mit Ferientagen und Erholungszeiten. Interessant, ne? Eine damals extrem kostspielige Sache. Urlaub, das war nur für Leute, die richtig Knete hatten. Und ich fasse hier mal zusammen. Urlaub und Urlaubsverhalten ist nicht von der hart arbeitenden Gesellschaft geprägt worden. Sondern das ist etwas, das haben die Reichen, und ich nehme jetzt mal die Freiheit, die Ungerechten, die den gekrümmten Rücken der anderen ausgenutzt haben, um sich selbst zu bereichern, die haben das Urlaubsverhalten geprägt. Regelungen für Erholung gibt es erst seit dem 20. Jahrhundert. einen mir zustehenden Urlaub. Etwas, wo ich zum Arbeitgeber sagen kann und sage, das Gesetz sagt, mir stehen so und so viele Tage zu. Das Einzige, was du jetzt noch bestimmen kannst, wann ich die nehme. Und selbst das noch nicht mal. Wenn ich Kinder habe, muss es in den Ferien sein. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, Geld und teuer. Wann ist der Urlaub am teuersten? In der Ferienzeit, wo es eigentlich am günstigsten sein sollte für die Familien. Na? Das ist das gleiche System, wo Leute, die es eigentlich nötiger hätten als andere, noch mehr ausgebeutet werden. Aber wir können ja auch ihr bleiben. Ihr habt das alle richtig gemacht. Ja, Jesus war ja, ich sag mal, die Einzigen, die sich den Urlaub so ganz frei aussuchen können und dann oft doch nicht nehmen, weil sie ja gerne darauf verzichten, das sind Unternehmer. Ich bin selber einer und ihr glaubt gar nicht, wie gerne man manchmal auf Urlaub verzichtet. Man ist einfach zufrieden, wenn keiner was von einem will, wenn man das Handy ausmachen kann. Das ist schon Urlaub genug an vielen Tagen. Da ist es dann schon zu anstrengend, sich Urlaub zu nehmen. Allein diese Bewegung, ich nehme mir Urlaub, ist schon oft sehr ermüdend. Und nichts ist so anstrengend wie die Jagd nach Erholung. Kommen wir später noch ein bisschen zu. Jesus war ja auch Unternehmer. Er war Zimmermann. Leute sind zu ihm gekommen, haben gesagt, ich brauche einen Stuhl, mach mir den mal fertig. Und dann hat er das gemacht. Dann hatte er zu tun. Aber nicht nur das, er war auch Chef und Kopf einer Jüngertruppe, die ihn auch gefordert hat, ständig dieses Fordern, na, wer wird der Beste sein im Himmel, wer wird dies, wer wird das, na, ich möchte zu deiner rechten Seite sein, ich will näher an dir dran sein als die anderen, immer dieses haben wollen und fordern und so weiter. Und dafür war Jesus verantwortlich. Er ist ja für die Menschen gekommen, na, und er musste damit umgehen, von früh bis spät, rund um die Uhr, 365 Tage, immer ein Auge auf uns haben müssen, ständig im Gebet für uns, die Zukunft klar vor Augen, dann sein Tod, die ganze Ablehnung, obwohl er dann schon für uns gestorben ist, die ganze Ablehnung, die Last der Welt tragend, leidend, trotzdem segnend und voller Liebe. Ja, braucht der Urlaub? Das hört sich ja voll nach Urlaub an. Das hat er auch gemacht. In der Bibel steht ja, er hat immer das gemacht, was sein Vater machte oder sagte. Und sein Vater hat bestimmt gesagt, hey, jetzt brauchst du Ruhe. Zieh dich zurück. Nimm dir eine Auszeit. Ist aber ganz interessant, was Jesus dann macht. Gucken wir uns mal die Auszeiten von ihm an. Zwei Beispiele. Und zwar die Wüste, wo jeder von uns hin will. Und Berge, ein Garten. Gethsemane. Das sind so die bekannten Begriffe. So, kommen wir mal zur Wüste. Eine Wüste ohne Freizeitangebote, ohne Spaßindustrie, nicht mal was zu essen, keine Restaurant- und Vergnügungsmeile. Dafür allerdings, das muss man jetzt wirklich mal sich auf der Zunge zergehen lassen, endloser Sandstrand. Und die Wahrscheinlichkeit, das Meer zu erreichen, geschweige denn zu sehen, geschweige denn zu erreichen, ist sehr gering. Aber das wählt Jesus aus. Er wählt das aus. Aber wenn ich dann doch ganz ehrlich bin, vorhin habe ich so gesagt, die Wüste, wo jeder hin will. Und jeder innerlich so, nee, da will ich nicht hin. Aber eigentlich möchte ich da hin. Ich habe tatsächlich den Wunsch in meinem Herzen, ich möchte das mal erleben, mehrere Wochen durch eine Wüste zu reiten, auf einem Kamel oder auf einem Pferd oder so. Und dann, nach ungefähr 3 Wochen, so stelle ich mir das vor, in eine Oase kommen. Dieses Empfinden, was da passiert, das irgendwie wünsche ich mir das zu erleben. Also das wäre so ein Urlaubsziel von mir. Anderes Urlaubsziel von mir wäre, ich würde mal gerne einem Vulkanausbruch zugucken. So in echt. So nah wie möglich, aber doch auch so weit wie nötig. Na, das würde ich wirklich gerne erleben. Wieder, ich stehe da so, da ist der Berg und dann bam, und dann diese ganze Kraft und alles, was da so mit zu tun hat. Würde ich gerne erleben. Oder eine Zeitreise unternehmen und den Dinosauriern zugucken. Ey, das wäre cool, ne? Also das wäre ein cooler Urlaubsort für mich. den feuerspeienden Drachen endlich sehen, der viel gemalt und verfilmt wurde, aber irgendwie keiner weiß, wie er wirklich ausgesehen hat. Das wäre für mich interessant, das wäre für mich so Erholung. So, da merkt ihr schon, ich bin charakterlich ein bisschen anders gestrickt wie andere. Also so am Strand rumliegen, 2 Wochen wäre jetzt nicht meins. Und wenn der Urlaub nicht vielversprechend ist, in diesem Rahmen, dann fahre ich auch nicht. Dann bleibe ich hier. Ein weiteres Beispiel, wo ich gerne wäre, ein ruhiger Naturort, und zwar der ruhigste Naturort. Wisst ihr, wo der liegt? War da schon mal jemand? In der Tundra? Mitten in der Natur, weit und breit nichts und kein Geräusch. Kein Geräusch. Da gibt es schon Geräusche, aber es ist so wenig und so selten, dass es als ruhigster Ort der Welt bezeichnet wird. Aber es gibt noch einen ruhigen, das war jetzt ein Naturort. Es gibt einen künstlich hergestellten Ort der Ruhe, den gibt es in Minnesota. Das ist ein schalldichter Raum, 1 Meter dicke Glasfiberwände mit ganz speziellen Formen, ausgelegt nach innen mit Schaumstoff. Und dieser Raum, der schluckt tatsächlich 99,99% aller Geräusche. Die werden absorbiert. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, in dem Raum zu sprechen. Das heißt, du sprichst und hörst nichts, oder wie muss man sich das vorstellen? Erstaunlich. Aber noch viel erstaunlicher ist das, was jetzt kommt. Noch nie hat jemand es dort länger als 45 Minuten ausgehalten. Die mutigsten Leute, die das alle wussten, keiner hat da 45 Minuten ausgehalten. Ha, ich schaff das. Pustekuchen. Gibt's nicht. Vielfach ausprobiert worden. Das ist ein entsetzlicher Raum. Das ist eine entsetzliche Ruhe. Die meisten waren nach spätestens 30 Minuten raus. Das waren schon die ganz Harten, die 45 Minuten ausgehalten haben. Nach spätestens 30 Minuten setzen nämlich Halluzinationen ein. Interessant, ne? Und du kannst es nicht verhindern, bei jedem. Ja, jetzt gehen wir mal von diesem bösen Bild wieder weg. Mein Lieblingsort, mein Lieblingsurlaubsort wäre, Gott bei seiner Schöpfungstätigkeit zugucken zu dürfen. Wow. Du kommst mit. Ja, sind wir schon zu zweit. Na, vielleicht kriegen wir ein Auto voll. Das wäre klasse. Gott bei seiner Schöpfungstätigkeit zugucken zu dürfen, mein absoluter Favorit. Da sind wir schon bei einem richtig guten Thema. Gottes Schöpfung, 6 Tage und dann 1 Tag was anderes. Kennt ihr, ne? 6 Tage hat er schwer gearbeitet, alles gemacht, alles geschaffen. Wir können es nachlesen. Ganz am Anfang der Bibel, da steht, was Gott alles gemacht hat. Und dann verlangt es ihm aber nach Ruhe. Der Anfang der Menschheit begann mit Ruhe. Der Mensch ist geschaffen worden, der 6. Tag neigt sich dem Ende und dann nächsten Tag ist Ruhe. Aber gab es da nur Ruhe oder gab es da auch noch was anderes? Habt ihr das so gerade mal präsent, was Gott alles am 7. Tag sonst noch macht, außer Ruhe? Ja, es steht da nicht für den 7. Tag, es steht vorher, freut er sich schon. Er guckt an, was er gemacht hat und sagt, wow, super. Aber am 7. Tag, da macht er noch 2 Dinge. Das sind richtig heftige Handlungen. Und zwar, ich lese mal vor. Aus 1. Mose 2. So waren nun Himmel und Erde erschaffen mit allem, was dazugehört. Am 7. Tag, nicht am 6. wohlgemerkt, am 7. Tag hatte Gott sein Werk vollendet. Habt ihr das schon mal gelesen? und gemerkt, dass das der 7. Tag war, an dem er fertig war? Wir sind ja oft zu kleinlich und sagen, ne, 6 Tage und dann am 7. ist fertig. Nee. Am 7. Tag vollendete er seine Arbeit und ruhte von seiner Arbeit. Und da macht er aber noch weiter, ist immer noch nicht fertig. Dann segnete er den 7. Tag und sagte, dies ist ein ganz besonderer, heiliger Tag, er gehört mir. Warum führt Gott einen Ruhetag ein? Warum war ihm das noch so wichtig, da etwas zu vollenden? Er hatte vorher schon gesagt, ist alles gut. Und die Krone der Schöpfung, der Mensch, sehr gut. Aber dann, am 7. Tag heißt es, vollendete er sein Werk. Das heißt, dieses Vollenden, das steckt für mich in der Ruhe drin. Erst in der Ruhe, nach der getanen Arbeit, kommt etwas zur Vollendung. Ich glaube nicht, dass er sich ausruhen musste. Unser großer, guter Gott. Ich glaube nicht, dass er müde geworden ist. Und dass er so eine Überlastung für ihn war, dass er sich von 6 Tagen Arbeit ausruhen musste. Aber mir ist da was ganz anderes aufgegangen. Was war denn am 8. Tag? Wisst ihr das? Wenn wir jetzt mal alles, was danach passierte, so an schlimmen Dingen, wenn wir einfach mal sagen, das ist der 8. Tag. Gott ruht am 7. Tag, um die gute Schöpfung, die er geschaffen hat, zu wertschätzen und noch einen letzten Blick auf sie zu werfen. Denn am 8. Tag, der jetzt für die Tage danach einfach steht, für nach dem 7. Tag, da erlaubt sich ausgerechnet die Krone seiner Schöpfung, Auslöser zu sein dafür, dass sich ein dunkler Schatten über das Paradies legt. Habt ihr das schon mal so gesehen? Gott nimmt Abschied von seiner Schöpfung, die vollkommen war. Er vollendet das Ganze, es ist fertig und schaut schon nach vorne. Ich glaube, dieser 7. Tag ist nach vorne schauen. Das ist nicht Ausruhen von 6 Tagen Arbeit. Das ist nach vorne schauen und schon mal sehen, was kommt auf mich zu, mich zurüsten, mir Gedanken machen. Er ist ja ein Schöpfer. Er hat sich weiter Gedanken gemacht. Er hat gesagt, da kommt jetzt was auf mich zu und ich möchte bereit sein. Ich will das sehen. Ich möchte parat sein für die Menschen, wenn sie das tun. Also für Adam und Eva war zumindest das Chillen und Urlauben und Entspannen im Garten zu Ende. Sie wurden rausgeschmissen und zur Arbeit auf dem Feld verdonnert. Der 7. Tag ist eine prophylaktische Entspannung für das, was kommt. Die 6 Tage, die muss man täglich reflektieren. Jeden Tag passiert was, dann kann man nicht sagen, ach, es kommt schon der 7. Tag und dann mache ich mir da Gedanken drüber. Die 6 Tage müssen täglich genommen werden mit dem, was da war. Und dann kann man das auch beurteilen, so wie Gott das auch gemacht hat und sagt, ist gut, was ich heute gemacht habe. Hat sich das alles angeguckt, hat sich Zeit genommen, hat gesagt, das ist alles super, finde ich gut. Und so ging es in den nächsten Tag. Und am 7. Tag hat er nach vorne geschaut, weil da etwas auf ihn zurollte. Eine Menschheit, die ihn braucht, wo er so gefordert ist, wie vielleicht vorher lange nicht. Die Dinge, die er vorher gemacht hatte, die hatten keinen freien Willen. Aber dann kam die Krone der Schöpfung, die hat einen freien Willen. Und da sind die Dinge natürlich ein bisschen flexibel, ne? Wir merken das bei unseren Kindern. Wenn ich irgendwas organisieren muss mit toten Bausteinen oder so, dann lege ich mir die abends hin und morgens sind sie noch da, wo ich sie hingelegt habe und ich packe sie woanders hin. Mein Plan hat funktioniert. Ich habe mein Ziel erreicht. Den Kindern sage ich abends, morgen läuft das so und wir haben das und das vor. Ja, und es kommt alles irgendwie ganz anders, ne? So ist das da ungefähr gelaufen. 6 Tage lang lief es so, wie Gott wollte. Und der spricht aus, gut bis super gut. Und dann kam der 8. Tag. Und dafür hat er sich Ruhe genommen. Das ist mir persönlich aufgegangen. Wenn ihr etwas in der Bibel findet, wo ihr sagt, boah, nee, das ist ganz anders, dann helft mir zurecht anschließend. Also, Gott hat die Menschen dann nicht einfach so machen lassen, wie sie wollten, sondern er hat auch später, wo die Menschheit schon gewachsen war, wo es an Mose gab, hat er ihnen die 10 Gebote gegeben. Und da steht dann drinnen: Denke an den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. 6 Tage lang sollst du deine Arbeit verrichten. Aber der 7. Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinen Gott, gehört. An diesem Tag sollst du nicht arbeiten. Weder du noch deine Kinder, weder dein Knecht noch deine Magd. Und jetzt kommt's, auch nicht deine Tiere. Und auch nicht der Fremde, der uns vielleicht egal ist. Auch der soll dort nicht arbeiten. Was bedeutet das für uns in unserer heutigen Gesellschaft, wenn dann dieser Ruhetag, wo wirklich alle nicht arbeiten sollten, wenn dann da trotzdem welche arbeiten? Lässt uns das kalt oder tut uns das ein bisschen weh, dass dort etwas, wo Gott sich so viele Verse mitten in den Geboten nimmt, wo er etwas sehr explizit und ausführlich und sehr klar ausdrückt, bis ins Detail, dass das nicht stattfindet. Wo löst das bei uns etwas aus? Gott gibt uns, wenn wir das Jahr durch 7 rechnen, gibt er uns 52 geplante Auszeiten, wo wir nach vorne blicken sollen, wo wir den Tag ruhen sollen, und dann nicht in Sorgen verfallen sollen, was die Zukunft angeht, sondern wir sollen wirklich zur Ruhe kommen. Gott weiß um die Schwere unseres Lebens. Er weiß, was auf uns lastet. Und er gibt uns 52 Mal die Gelegenheit, zu entspannen, loszulassen, vorbereitet zu sein auf das, was kommt. Ich schließe daraus, dass es für ihn nicht gut war, einen langen Zeitraum arbeiten zu müssen, um dann mit viel zu hohen Erwartungen in einen kurzen Urlaub zu gehen. Weil meine Überzeugung ist, je länger wir diesen 7. Tag ignorieren und ihn nicht wirklich als das nutzen, was er ist, desto mehr steigen unsere Erwartungen auf den Urlaub da vorne. Und dann ist er endlich da. Und dann passiert das, wovor wir Angst haben. Und die Bibel sagt, das, wovor wir Angst haben, das widerfährt uns vielleicht mal hier oder da. Stell dir vor, das Wetter besteht dann aus Dauerregen. Und das Wetter hat auch so gerechnet. Hat sich auch nicht aufs Jahr verteilt, sondern genau da, wo du Urlaub hast. Da kommt dieses Wetter. Oder eine Krankheit, weil du deinen Körper malträtiert hast, ihm nicht die Ruhe gegönnt hast. Immer Anspannung, Anspannung, kurze Entspannung vielleicht auch mal, aber eigentlich Anspannung, weil dieser 7. Tag nicht wirklich vorausschauend genutzt wird. Ja, und dann hat der Körper endlich Ruhe. Dein Verstand sagt zur Seele so, wir entspannen jetzt mal ein bisschen. Der Körper darf auch ein bisschen ausruhen und der Körper, der ruht dann aber richtig aus, der bleibt liegen. Ich kenne das zur Genüge. Jegliche unerwünschte Zwischenfälle, die man dort nicht möchte, die kommen. Und sie vermindern den Erholungswert und schränken uns doch recht ein. Wir hatten Freunde, die hatten uns eingeladen, dieses Jahr nach Kroatien mitzukommen für 2 Wochen. Wollten uns das schenken. Aber ich hatte auf meinem Herzen, nein, das möchten wir nicht. Ich möchte es nicht, ich habe mit Damaris gesprochen. Und wir waren uns einig, wir wollen das nicht. Es entspricht uns nicht. Den Ort, den wir lieben, zu verlassen und an einen Ort zu gehen, von dem wir nicht wissen, was da passiert, wo wir überhaupt keine Vorstellung haben, wie wir da Erholung finden könnten. Ist tatsächlich so gewesen. Weil wir hier Dinge haben, die uns hier an diesem Ort so interessant erscheinen und so wichtig sind, dass wir da nicht weg wollen. Interessant. Dann frage ich mal nach, wie geht's euch da im Urlaub und so weiter. sagt er, yo, du, ich habe gedacht, ich könnte auch mal von der Klippe springen. Ist so ein 120 Kilo Mensch, ne? So richtig kräftig, so ein Nacken, ne? Also dem sollte eigentlich nicht so schnell was passieren. Aber er dachte, ich mach das mal und hat sich die Schulter ausgekugelt, gleich zu Beginn. Und das war dann auch der Urlaub. Ja, so läuft das dann mal. Wir waren dann doch ein paar Tage in der Schweiz, aber das war jetzt für mich nicht ein Urlaub oder für Damaris, sondern das war Schwiegereltern besuchen. Das ist schon was anderes, ne? Ich will damit nicht sagen, dass ich mich nicht erholen konnte, sondern es ist jetzt kein Urlaub, dass man sagt, ey, da fahre ich jetzt hin, um mich da pur zu entspannen. Du hast die Reise, du fährst dahin, angesichts des Staus, der dich erwartet, angesichts der Hitze, auf dem Hinweg, was haben wir gemessen? 36 Grad. Na, da kannst du auch nicht 18 Grad oder 20 Grad in der Klimaanlage einstellen. Musst du irgendwo ein bisschen runterbleiben, aber du merkst das schon. Dann dieser Stress auf der Autobahn, dann kommst du an, musst dich neu einrichten in einem Raum, wo alles schon wieder umgestellt ist, als beim letzten Mal. Musst du gucken, ja, wie kommst du jetzt klar? So, dann schläfst du, dann am nächsten Tag, die Kinder wollen was erleben, die wollen dies, die wollen das. Dann besucht man zig Leute, die ich nicht so gut kenne, die meine Frau aber gut kennt. Und ich freue mich einfach daran, wenn ich ihre Augen sehe, ne, dass sie ihre Freundin wieder trifft und so weiter. Und dann die Rückreise, der heißeste Tag des Jahres, 39 Grad, ne, und dann noch 3,5 Stunden Stau. Also Urlaub ist das nicht, Erholung ist das nicht. Da gibt es andere Motivationen. Ne? Zum Beispiel meiner Frau zuliebe, so etwas zu machen. Also, Gott ist unser Freund und er sagt, nimm dir diesen siebten Tag, weil er weiß ja auch schon, was auf uns zurollt. Der sagt, du brauchst das. Ein Weg, wie man da hinkommen kann, das zu erleben an diesem siebten Tag. Urlaub, Freizeit, Erholungszeiten, die dienen ja wirklich dazu, dass wir auch neue Kraft gewinnen. Das versprechen wir uns ja davon. Dass wir runterfahren können, der Adrenalinpegel, dass der mal runterkommt. Dass da mal auch mal ein paar andere Hormone oder Chemien in unserem Körper, andere Botenstoffe zum Wirken kommen, dass wir zur Ruhe kommen. Und Nehemia 8, Vers 10, da steht, die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und das weiß Gott. Er weiß, wenn wir uns an ihm freuen, macht uns das stark. Und er gönnt uns das nicht nur einmal im Jahr, sondern er gönnt uns das 52 Mal im Jahr. Er verordnet uns das als Arzt. Sagt, hey, nach den 6 Tagen brauchst du unbedingt diesen siebten Tag. Nimm ihn dir, hab deine Freude an mir, hab deine Freude an meiner Schöpfung. So wie ich mich am siebten Tag gefreut habe und diese 6 Tage abgeschlossen habe und mich das wirklich genossen habe, einen Blick auf diese Schöpfung zu tun und dadurch das Gewesene abschließen und vollenden. Dass es wirklich erledigt ist, die Woche. Dafür ist das. Und dann nach vorne schauen. Abschließen und nach vorne schauen. Und wenn man es genau nimmt, um das Buch nochmal aufzugreifen, die Freundschaft pflegen mit Gott am siebten Tag. Das, was im Garten Eden immer stattgefunden hat. Aber wir wurden ja rausgeschmissen. Und dann setzt Gott das irgendwann mal wieder ein und sagt, ich möchte die Freundschaft mit dir pflegen, mein lieber Freund. Und die Freude entsteht erst dann, wenn man sich mit dem Objekt der Freude beschäftigt. Wenn ich mich mit dem beschäftige und mich darüber freuen will, das funktioniert nicht. Wenn wir also unseren Urlaub planen, haben wir doch Vorfreude, oder? Dann sehen wir schon mal den Strand auf Bildern oder dies oder das oder erinnern uns, ach, da war ich schon 18 Mal, das ist so schön da. Ne, je nachdem, was für Typen ihr seid. Ja, so viele Vulkane würden in meinem Leben nicht ausbrechen, wahrscheinlich. Ja. Freundschaft pflegen mit Gott, indem ich mir bewusst Zeit nehme, ihn zu betrachten. Mich an ihm zu freuen und so neue Kraft gewinnen. Die Verse, die ich vorhin vorgelesen hatte, da hieß es, Gott heiligte diesen Tag. Die Amerikaner haben das übernommen. Die nennen ihren Urlaub Holiday. Oder eigentlich richtig ausgesprochen Holy Day. Heiliger Tag, heilige Tage. Wir sollen in unserem Leben heilige Tage einplanen, wo wir ganz bewusst mit etwas aufhören und mit etwas Neuem beginnen. Und zwar jeden siebten Tag. Im Latein, im Englischen gibt es das Wort Vacation. Das kommt vom Lateinischen vacare. Das hat drei Bedeutungen. Das bedeutet leer sein, frei sein, unbesetzt sein. Von etwas frei werden, Zeit und Muße haben. Das ist der siebte Tag. Und an der Stelle frage ich uns dann, wenn du das bisher nicht gemacht hast oder nur so halbherzig und wirklich dein Ja, den Fokus im Jahr auf den Urlaub gelegt hast, da arbeitest du hin, da sparst du hin und dann freust du dich auf diese Zeit, oh, und das wird die Zeit sein, dann frage ich dich, was hat dein Alltag von diesem Urlaub? Was hast du den Rest des Jahres von diesem Urlaub? Was schreibst du jetzt auf einen Zettel innerlich? Und sagst, dieser Urlaub ist deshalb wertvoll, weil ich für den Rest des Jahres das davon habe. Ich empfehle lieber den Blick nach vorne, den siebten Tag zu nutzen, nach vorne zu schauen. Gott nimmt uns keine wichtigen Dinge weg. Wenn der Urlaub für uns wichtig ist, wird er uns ihn nicht wegnehmen. Aber Fokus ist der siebte Tag. Also nochmal, wer die siebten Tage sammelt und sie alle zusammen irgendwann mal verbringen möchte, dem geht es vielleicht so wie dem Volk Israel in der Wüste, als sie Manna gesammelt haben. Sie sammelten Manna und dachten, ah, dann habe ich ein bisschen mehr für Notzeiten, vielleicht habe ich ja nachts noch mein Hüngerchen und dann kann ich mir das auch noch reintun. Oder vielleicht gibt es ja morgen nichts mehr. Kann ja sein. Sollte das stimmen, was Gott gesagt hat. Also, wer die siebten Tage sammelt, wird nicht genügend erholt sein. Denn der achte Tag kommt. Und wenn du den siebten nicht hattest, überrascht dich der achte. Und dann weißt du Bescheid. Verspätete Erholung kostet uns zu viel. Es ist dann eine Jagd nach Erholung. Es ist kein zur Ruhe mehr kommen, sondern es ist, wir jagen nach etwas und es läuft einfach weg. Und jetzt habe ich eine kleine Gegenstandslektion. Dafür brauche ich einen von den jungen Leuten. Ich gucke mal kurz durch. Eins. Und dann vielleicht noch jemand von den jungen Erwachsenen und jemand, der schon etwas älter ist, etwas betagter. Drei Personen. Bequem, wie ihr den Stein haltet? Noch, ne? Aber es geht auch unbequemer, oder? Ja, mit zwei Händen, also wirklich. Eine Hand und dann den Stein nach unten halten. Sonst könnt ihr vielleicht auch, vielleicht kann das auch ein Mann übernehmen mit dem großen Stein. Sonst, ich glaube, das ist für deine Gelenke dann doch nicht, oder du? Genau, und jetzt streck den mal einfach mal aus. Na? Ich weiß nicht, wie lange es jetzt noch geht. Ich schätze mal, ja, ist ja auch egal. Ja, ne? Also haltet den mal kurz fest. Wie wichtig ist das Zusammenspiel von Anspannung und Entspannung? Ihr könnt jetzt eigentlich ruhig sein, mich hinsetzen. Wüsstet ihr dann schon von ganz alleine, wenn ihr die Augen habt. Na? Wie wichtig ist das Zusammenspiel von Anspannung und Entspannung oder von Arbeiten und dann zur Ruhe kommen, wirklich zur Ruhe kommen? Abschließen, was man getan hat und dann zur Ruhe kommen. Oder noch anders, wie funktioniert Muskelaufbau? Stärker werden wir nur, wenn wir anspannen und dann wieder entspannen. Und das im Rhythmus. 7-Tage-Rhythmus. Lange halten, kurze Pause, entspannen, dann kannst du wieder lange halten. Nicht? Lange Pause machen. Also, ihr habt euch jetzt aufgefordert gefühlt. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Jetzt traue ich mich, das einfach mal zu fragen. Haben wir das alle verstanden? War das deutlich? Dann lass uns Gott dafür danken, dass es deutlich war. Es war mir wichtig. Denn hältst du diesen Stein zu lange so, was passiert dann? Deine Muskeln, die aus ganz geraden, schönen, feinen Fasern bestehen, die verspannen sich. Dann verdreht sich etwas. Und dann, wenn du diesen Rhythmus nicht einhältst, der gut ist für deine Muskulatur, für deinen Körper, auch für deinen Geist, für deine Seele, dann verdreht sich da etwas. Und du hast anschließend am achten Tag keine Freude mehr. Weil dann bist du verspannt, aber dann kommen ja die richtigen Herausforderungen. Na? Und dann gehst du so verspannt, ohne diese Auszeit gehabt zu haben, in die neue Situation hinein. Ich schließe daraus, wenn Gott den siebten Tag verordnet, dann müssen unsere Anstrengungen, die wir in der Woche haben, von Gott persönlich unterbrochen werden. Er sagt, 6 Tage lang sollst du das tun und am siebten Tag sollst du es nicht tun. Du sollst es nicht tun. Ich unterbreche das. Ich empfehle es dir. Und wenn wir nicht hören, dann tragen wir die Konsequenzen und leiden dann unter den Fesseln des Alltags. Multimedia, Erreichbarkeit, Suchtverhalten, was bei 6 Tage da war, wo man so denkt, oh, das muss ich jetzt, oh, nee, 6 Tage haben mir nicht gereicht, das oder das zu machen. Ich muss weitermachen. An den E-Mails kleben, am Handy kleben, kaufen und verkaufen, bei eBay Kleinanzeigen, den ganzen Sonntag da hocken und nach irgendeinem Retro-Sessel suchen, den man sich jetzt noch da an der Ecke so vorstellen könnte oder so. Ja, oder andere Dinge. Planen zum Beispiel. Planen gehört da nicht hin. Sich sorgen gehört da nicht hin. Das wird beendet. Das, was in der Woche war, das, was ich auch alles so weiß, was so nach vorne geht, das ist ja alles von der letzten Woche noch. Das soll da keinen Raum bekommen im unnötigen Maße, sondern die Dinge einmal betrachten, abschließen, vervollkommenen durch die Gemeinschaft mit Gott. Routinierte Abläufe unterbrechen. Eine Versklavung unseres Geistes oder, ich sag's mal, unserer Gedankenwelt, unseres Systems, was so in uns tickt, charakterlich, Persönlichkeit. Eine Versklavung kann nicht in 6 Tagen geschehen. Aber sie geschieht in beispielsweise 40 Tage. 40 Tage ist der medizinisch nachgewiesene Zeitraum, wo eine so starke Veränderung in dir stattfinden kann, dass du plötzlich was ganz anderes machst als vorher und das als ganz normal findest. Jesus war 40 Tage in der Wüste. Das war seine Auszeit. Zum Guten hin brauchen wir manchmal diese 40 Tage. Das lebt Jesus uns vor. Er stieg in seine Berufung rein. Und der stieg dann auch wirklich aus, weil er einfach spürte und wahrscheinlich auch von Gott gesagt bekam, jetzt kommt was auf dich zu, dafür brauchst du Zeit. Dafür brauchst du Zeit. Also lass Jesus den Bestimmer in deinem Leben sein, wann du richtig Zeit brauchst, um runterzukommen, um dich zurüsten zu lassen für die Zukunft. Löse dich von den Fesseln des Alltags. Hör auf ihn. Was sagt er dir? Nicht mehr lang, aber es muss irgendwo abgeschlossen werden. Werden wir nicht unterbrochen in dem, was unser natürlicher Mensch will, baut sich Anspannung auf. Die Ansprüche an Ruhezeiten steigern sich und können nicht mehr erfüllt werden. Endlich Urlaub zu haben, bedeutet dann, krank, schlapp, gestresst, nicht erholt, sein nicht runtergefahren, von dem, was war. Dabei will Gott ein genussvolles Leben für dich. Und er verteilt diesen Genuss aufs ganze Jahr gleichmäßig, dass es dann auch nicht aufhört. 52 Mal. Es gibt einen Versuch, der wurde an Ratten durchgeführt. Und zwar, dass man hat herausgefunden, wo im Gehirn von einer Ratte man messen kann, wann sie die höchsten Glücksgefühle haben. Na? Ich sag mal, Wissen, was man nicht haben muss. Aber für einen Versuch hilft es. Dann haben sie das rausgefunden, wenn man da stimuliert, dann erlebt die Ratte Glücksgefühle. Und sie hören nicht auf. Wenn man es immer weiter stimuliert. Dann haben sie es immer weiter stimuliert, diesen Bereich. Und dann die waren außer sich. Du konntest richtig sehen, wie glücklich diese Ratten sind. Und dann hat man aber immer weiter gemacht. Und dann plötzlich wurden die Ratten schlapp und gleichgültig. Das leckerste Essen, wo man vorher genau wusste, diese Ratte ist das am liebsten und die Ratte ist das am liebsten, hat ihnen nicht die Bohne mehr gejuckt. Weil da etwas stimuliert wurde bei der Ratte, was immer nur in kleinen Portionen vorhanden sein sollte. Und man hat das übertrieben mit diesen Glücksgefühlen, mit diesen Hormonen, die da auch ausgeschüttet wurden, sodass die Ratte vom vielen Erholen und Glücklichsein total schlapp und gleichgültig wurde. Und dann schauen wir vielleicht mal in unsere Gesellschaft. Ist dort Kraft und Energie und Interesse an Dingen? Oder ist dort an guten Dingen, an ethisch und moralisch guten Dingen, an Gott? Oder ist da eine Schlappheit und eine Gleichgültigkeit? Was wurde in unserem Leben zu viel und was zu wenig stimuliert? Die Ruhe Gottes, die er vorgelebt hat, die vollendete das, was er getan hatte. Und als er fertig war, hat er das genossen. Er war voller Genuss über das, was er getan hat. Und er ruhte. Wenn wir diese Ruhe nicht einhalten, wird das, wofür wir gearbeitet haben, nie vollendet. Und das Glücksgefühl über etwas, was wirklich vollendet ist, in der Gemeinschaft mit Gott, wo er nochmal so mit dem Finger drauf zeigt und sagt, super Sache, das vollenden wir jetzt und können ruhen. Ich weiß gar nicht, was das ist, ganz ehrlich. Ich glaube, ich habe heute zu mir gepredigt und ihr wart auch dabei, wenn ich mein Lebenstempo angucke. Eine Wertschätzung, eine angemessene Wertschätzung an das, was ich mit Gottes Gaben, mit seinen Fähigkeiten, mit seiner Kraft tun durfte letzte Woche. Eine angemessene Wertschätzung, das ist der siebte Tag. Ohne das werden Ziele nicht erreicht, nicht vervollkommend. Und dann heißt es, wie bei Lenny, jetzt muss ich mal kurz gucken, was ich mir da aufgeschrieben hatte. Wo ist es? Da. Ich habe keine Zeit für eine Unterhaltung. Oder mit anderen Worten, ich habe keine Zeit für eine Freundschaft mit Gott. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Vergesst das nicht so schnell. Ich denke, ich habe für mich persönlich beim Vorbereiten einfach gemerkt, boah, da liegt ganz gewaltig was drin in diesem Thema. Und ich muss mich da länger intensiv mit beschäftigen. Ob ich wirklich richtig lebe und ob mein Blick auf mich selber, auf meine Familie, auf meine Freizeit, auf die Gemeinde, auf die Gesellschaft, ob ich dort wirklich so eingespurt bin, wie Gott es möchte. Ob ich da wirklich seinen Weg gehe oder ob man da nicht, ich sag mal, so wie Gott ein Machtwort spricht und sagt, hey, siebter Tag, jetzt ist mein Tag. Vielleicht muss auch in unserem Leben ein Machtwort Gottes ausgesprochen werden, damit wir plötzlich unterbrochen werden in dem, was wir tun, was wir vielleicht schon immer getan haben. Und Gott segne uns dabei.